Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Echtzeit, unser Thema jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur, ist nicht mehr nur das, was wir erleben. Die Echtzeit ist inzwischen überall. Es gibt Live-Übertragungen in den Medien, Livestream im Netz und mit Social Media fühlt sich auch das haarklein dokumentierte Leben der anderen an, als wären wir dabei. Kehrseite davon ist unter anderem sowas wie FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Den Anschluss zu verlieren an die Ereignisse, das Zeitgeschehen, die Echtzeit eben. Und in dem Zusammenhang werden dann jetzt doch wieder ganz andere Konzepte von Gegenwart interessant. Lydia Hiller hat das für uns recherchiert. Hallo.
Hallo.
Was wären denn die Alternativen zu unserem hektischen Zeitkonzept?
Naja, zum Beispiel, indem man sich diesem Imperativ, nachdem man eben immer überall dabei sein soll und immer alles mitkriegen soll, indem man sich dem in irgendeiner Weise widersetzt. Und es gibt ja Leute, die das versuchen, die eine andere Vorstellung davon haben, zum Beispiel, was Echtzeit ist oder was Gegenwart ist. Zum Beispiel war ich bei Stefanie Kunz, die ist Psychologin und Achtsamkeitstrainerin.
Also Achtsamkeit, diese Stressbewältigungsmethode, die seit ein paar Jahren so populär ist?
Das ist, glaube ich, schon wieder fast ein Schritt zu lösungsorientiert gedacht. Denn erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei Achtsamkeit um Innehalten und um Wahrnehmen.
Ja, wir machen eine kleine Übung, die dazu dienen kann, sich im Alltag immer mal wieder rauszuziehen und sich mit sich selber zu verbinden.
Okay, muss ich mich hinstellen,
sitzen? Nee, Sie können sitzen bleiben. Und Sie lehnen sich einfach zurück. Und machen mal die Augen zu.
Das habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Das kannst du jetzt ja auch mal eben mitmachen.
Und gucken erstmal, wie geht es dem Körper im Moment. Einfach hineinspüren. Mal, wie geht es den Beinen?
Soll ich jetzt antworten oder soll ich es einfach nur ganz still?
Okay. Dem Becken. Einfach hineinspüren. Nicht um was zu ändern, sondern einfach nur um zu wissen, was ist?
Merkst du schon was?
Ja, also wenn ich jetzt in mich hineinspüre, dann merke ich vielleicht, dass ich ein bisschen gestresst bin, weil heute viel zu tun ist oder weil ein Kollege mich geärgert hat. Soll ich diese Gefühle dann nicht mehr zulassen, das alles wegatmen?
Das habe ich auch gefragt und nein, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollst du das gerade nicht machen. Also du sollst Gefühle nicht verdrängen, auch keine negativen, sondern du sollst sie wahrnehmen und dann sollst du auf dieser Basis Entscheidung treffen. Also wenn du merkst, du ärgerst dich, dann sollst du überlegen, ärgere ich mich jetzt wirklich darüber, dass ich zu viel Arbeit habe oder ist es vielleicht was anderes? Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, sollst du dann überlegen, ob ich das so hinnehmen muss, also ob du das jetzt so hinnehmen willst oder ob du vielleicht was ändern willst oder solltest.
Ein Blick nach innen wenden und dann auch den Geist loslassen. Gucken, wie ist gerade meine Gemütsverfassung? Und dann alles loslassen. Und dann kann man im Grunde genommen mit seinem Alltag weitermachen und ist aber mal zwischendrin angedockt bei sich und weiß, ah, so geht es mir jetzt gerade.
Ja, ich bin tatsächlich warm geworden. Das waren jetzt nur 4 Minuten, ne? Eigentlich soll man das länger machen?
Nee, das ist, um im Alltag mal irgendwie Stopp zu machen, reicht das völlig.
Tja, die Trainerin scheint auf jeden Fall ein Rezept gefunden zu haben, wie sie ganz entspannt wird. Sie klingt auf jeden Fall schon mal sehr gechillt. Ich werde aber den Eindruck nicht ganz los, dass es da doch auch stark um Optimierung geht. Ein bisschen ist das doch wie Aufräumen mit Marie Kondo, nur für den Geist.
Selbstverbesserung ist eine subtile Aggression gegen sich selbst. Das hat Stefanie Kunz zumindest gesagt, als ich sie auf diesen Punkt Optimierung angesprochen habe. Also zumindest ihr, würde ich sagen, ging es wirklich eher um diesen Stopp im Alltag.
Inwiefern hat Achtsamkeit auch mit Wahrnehmung von Zeit zu tun? Also richtig mit Wahrnehmung von Zeiträumen oder von einer bestimmten Wahrnehmung des gegenwärtigen Geschehens?
Ja, das ist ja im Grunde der Kern von Achtsamkeit, dass wir versuchen, die Gegenwart wirklich wahrzunehmen. Und es macht natürlich unterschiedliche Dinge mit Zeit. Also eine Sache ist zum Beispiel, das Gehirn der meisten Menschen, die ich kenne oder hier sehe, hat sich an den Modus der Effektivität gewöhnt. Also Leute können im Grunde genommen nicht mehr nicht effektiv sein. Die Leute machen dann auch effektiv Yoga oder meditieren effektiv oder versuchen sich effektiv auszuruhen. Und wir versuchen wieder dieses zweckfreie Einfach-Dasein zu üben, weil die meisten von uns das wirklich verlernt haben.
was vielen wohl tatsächlich überhaupt erstmal bewusst wird in dem Moment, in dem sie dann ihre gewohnten Routinen mal durchbrechen, dass die dann mit sich selber so gar nichts anzufangen wissen, wenn es keine äußeren Zwänge gibt. Und deshalb ist wohl Achtsamkeitstraining für viele Leute auch erstmal total unangenehm. Das ist zumindest Stefanie Kunz' Beobachtung. Die sagt, das macht die Leute oft total nervös, wenn die mal so ohne Zweck in der Welt sein sollen.
Dann alles loslassen.
Susanne?
Ja?
Nervös jetzt?
Naja, eigentlich nicht. Ich mache ja selber auch Yoga und da ist mir das nicht fremd. Aber jetzt bin ich im Arbeitsmodus. Da sind die Entspannungsrituale natürlich schon weit weg. Andererseits geht es im Journalismus ja auch genau darum. Also Dasein im Sinne von an Ort und Stelle sein, etwas miterleben und anderen ein Bild von Ereignissen in Echtzeit vermitteln. Aber loslassen tut man da natürlich nichts.
Das stimmt, ne? Aber das verfälscht diese Bilder von Gegenwart vielleicht sogar manchmal. Zumindest hatte ich diesen Gedanken, nachdem ich dann meinen anderen Gesprächspartner getroffen hatte, Florian Havemann. Ein Mann mit, so würde man das, glaube ich, nennen, bewegter Vergangenheit. Also der war DDR-68er, dann in den Westen geflohen, dann Schriftsteller und Elektriker und Gebäudereiniger viele Jahre. Und dann nach der Wende war Laienrichter am Verfassungsgericht in Brandenburg und jetzt ist er Maler in Berlin. Der hat so eine Art Laden-Werkstatt-Atelier im Prenzlauer Berg.
Hallo.
Hallo.
Und da sitzt er jetzt so jeden Abend ab 19 Uhr und malt da an seinen Bildern.
Als verkrachte Künstlerexistenz oder wo würdest du ihn da einordnen?
Also, er hat Mäzene, ne? Also der ist kein verkrachter Künstler. Aber auf jeden Fall ist er ein Mensch, für den Zeit offenbar einen ganz anderen Stellenwert hat. Das ist mir ziemlich schnell klar geworden. Zum Beispiel gleich, als ich ihn gefragt habe, wie die Bilder entstanden sind, die bei ihm an der Wand hängen.
Also ich bin sozusagen am Anfang immer sehr schnell, lege das Bild so an, also als Konstruktion oder sowas. Und dann gucke ich mir die Bilder an und dann sagen mir die Bilder, was ich als nächstes zu tun habe. Und irgendwann kommen keine Befehle mehr. Dann ist das Bild, habe ich es fertig gemacht. Das weiß ich nicht, wann es ist.
Ja, da treffen sich dann Achtsamkeit und Kunst. Also aus der Perspektive, dass Havemann sich bewusst außerhalb der üblichen Zeitabläufe stellt, um zu erkennen, was die ganz konkrete Aufgabe für ihn selbst ist?
Das würde ich so interpretieren, ja. Und ich glaube, Florian Havemann selber, der würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Der war ja mehrmals in seinem Leben tatsächlich sowas wie eine Person des öffentlichen Interesses. Da gehörte mir ein Teil der Aktualität, hat er das genannt. Das fand ich ganz nett in unserem Gespräch. Und dann war er wieder jahrelang ganz vergessen, also ganz jenseits von dem, was für die meisten Leute so Aktualität ist oder Gegenwart. Und heute sagt er aber, dass genau diese Zeiten ganz wesentlich waren. Also, dass er zum Beispiel seine Arbeit als Richter ganz anders gemacht hätte, wenn er nicht diese Erfahrung als Reinigungskraft zum Beispiel gemacht hätte. Und deshalb kann er auch diesem Konzept Live-Berichterstattung, kann er so gar nichts abgewinnen.
Man kann nur was über etwas berichten, was man selber erlebt hat und nicht, wo man schon hinkommt, um darüber zu berichten. Und das ist der Tod, wo man nur noch Medium ist, sozusagen, um etwas draus zu machen. Ich will nur was erleben oder mitkriegen, dabei sein, damit ich was draus machen kann. Und dann will ich auch noch Geld dabei verdienen. Das heißt, ich verkaufe letztendlich andere Leute. Fortwährend. Und ich bescheiße sie nach Strich und Faden, indem ich so tue, als ob ich mich für sie interessieren würde. Was ich nicht tue. Das ist nicht das Leben, das ist nur die Ausbeutung des Lebens.
Da ist er aber richtig in Fahrt gekommen.
Ja. Aber seiner Erfahrung nach ist ja auch das, was wir so als Alltag und als Gegenwart wahrnehmen, immer auch ein Produkt der Leute, die Macht haben und eben auch die Macht über die Bilder und der Meinung. Und deshalb ist er auch dann nochmal ein bisschen ärgerlich geworden, glaube ich. Und zwar, als ich ihn dann später nochmal darauf angesprochen habe, dass er ja oft auch als Zeitzeuge herangezogen wird, so in Bezug auf seine Vergangenheit als Teil der DDR-Dissidentenszene zum Beispiel.
Da lasse ich mich auch immer wieder in Anspruch nehmen. Zuletzt auch in einem Dokumentarfilm über meinen Freund Thomas Brasch. Ich werde es nie wieder tun. Ich mache es nicht mehr. Ich bin kein Zeitzeuge mehr.
Was ist das?
Weil man dort benutzt wird von Leuten, die ihre Sache machen wollen und die einen dann irgendwas abfragen und einen benutzen. Und da hat man keinen Einfluss darauf, was von dem, was man gesagt hat, in dem Ergebnis vorkommt. Vielleicht lege es mir daran, diesen einen Satz, der mir das Wichtigste ist, dass der, wenn ich mich zu meinem Freund Thomas Brasch Äußere auch vorkommt. Und der kommt dann nicht vor. Will ich nicht mehr.
Da können wir jetzt alle mal drüber nachdenken.
Und dann vielleicht aber nicht gleich loslassen und zurück in den Alltag.
ist das Fazit von Lydia Heller. Sie hat zum Thema Echtzeit mal innegehalten und nach anderen Konzepten von Gegenwart gesucht. Danke für den Besuch.
Gerne.